My Financial Voice. My Financial Voice mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler. My Financial
Voice. Julia, was ging dir damals mit Mitte 20 so durch den Kopf? Was waren die Themen?
Mit Mitte 20, das ist ja schon ein bisschen her. Vielleicht, wo es die nächste Flatrate-Party gibt. Sonst, ich weiß nicht, wieso, was meinst du?
Ich möchte nur wissen, ob du dir damals schon Gedanken gemacht hast über deine Altersvorsorge.
Über meine Altersvorsorge mit Mitte 20? Ganz ehrlich, überhaupt gar nicht. Also ich habe immer gedacht, ach ja, ne, ist ja noch super viel Zeit, irgendwann verdiene ich super viel Geld, das wird schon.
Das ging mir ähnlich, aber im Schnitt verbringen wir in Deutschland rund 20 Jahre im Ruhestand. Das klingt erstmal abstrakt, aber übersetzt heißt das, es sind rund 240 Monate, in denen Mittel, Lebensmittel, Reisen, Gesundheit und der Alltag finanziert werden müssen.
Puh ja, das ist natürlich nochmal eine ganz schön lange Zeit hinten raus, für die man dann auch nochmal ordentlich Geld braucht.
Genau deswegen sprechen wir heute über Altersvorsorge und die Dinge, über die wir uns mit Mitte 20 oft noch keinen Kopf gemacht haben, die wir aber rückblickend gerne früher gewusst hätten. Denn eigentlich wünschen wir uns alle ja dieses Bild, später entspannt in der Hängematte zu liegen. Aber damit das auch wirklich klappt, müssen wir uns oft früher damit beschäftigen, als wir denken. Die gute Nachricht ist, wir haben vieles selbst in der Hand.
Und keine Sorge, also das ist jetzt nicht nur eine Folge für die ganz, ganz Jungen, also die Mitte-20-Jährigen. Also wenn du gerade anfängst, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, egal ob du Mitte 20, 30, 40, 50 bist oder auch darüber hinaus, dann bist du jetzt hier in der Folge genau richtig. Denn wir wollen heute 5 wichtige Fragen zum Thema Altersvorsorge beantworten. Warum die gesetzliche Rente nicht reicht, wie Staat und Arbeitgeber unterstützen, weshalb Zeit so mächtig ist, warum Inflation ein unterschätzter Gegner ist und wie wichtig der Kapitalmarkt ist. Und später in der Folge machen wir einen Deep Dive zum neuen Altersvorsorgedepot. Das startet nämlich zum 01.01.2027 und das wird die private Altersvorsorge in Deutschland auf ein völlig neues Level heben. Und hierfür haben wir uns für später einen Gast eingeladen, der sich damit auch wirklich auskennt. Unseren DWS-Altersvorsorge-Experten Björn Dyer.
Also lass uns direkt einsteigen. Wir fangen mit der gesetzlichen Rente an.
Ja, also in Deutschland stützt sich ja die Altersvorsorge im Grunde auf 3 Säulen. Die gesetzliche Rente, die betriebliche Altersvorsorge und die private Vorsorge.
Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem Umlageverfahren. Der Beitragssatz liegt aktuell bei 18,6% des Bruttogehalts. Die Hälfte davon sieht man als Arbeitnehmer direkt auf der Gehaltsabrechnung. Die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber obendrauf. Umlageverfahren heißt, das Geld, das du heute einzahlst, wird nicht für dich persönlich angespart und auch nicht am Kapitalmarkt angelegt. Es fließt im Wesentlichen direkt an die heutigen Rentnerinnen und Rentner.
Mhm. Also du erwirtschaftest es und sie bekommen es sozusagen als Rente direkt ausgezahlt.
Genau, richtig.
Früher hat dieses Umlageverfahren ja auch ganz gut funktioniert, weil es viele Einzahler gab und eigentlich nur wenige Rentner. Heute funktioniert es eben leider weniger gut, weil es weniger Einzahler gibt, dafür aber mehr Rentner. Und diese mehr Rentner haben auch noch längere Lebenszeiten. Und dadurch wird dieses System mittlerweile ziemlich unter Druck gesetzt. Also Anfang der 1960er Jahre, da kamen noch 6 Beitragszahler auf einen Altersrentner. Aktuell stehen aber einem Altersrentner nur noch rund 2 Beitragszahler gegenüber. Also Katharina, du und ich, wir zahlen aktuell einen Rentner. Früher hätte, wenn ich mich jetzt mal hier im Studio so umgucke, auch noch unsere Kommunikationsspezialistin Katrin und unsere Katha Martin hierfür mitgeholfen und noch 2 weitere Kollegen, um diesen einen Rentner zu finanzieren. Und aufgrund der Demografie wird jedes unserer Kinder in Zukunft ganz alleine einen Rentner finanzieren müssen.
Und wenn immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren, gerät das ganze Umlagesystem unter Druck. Und dann braucht es entweder höhere Beiträge, also nicht mehr 18,6%, sondern höher. Mhm. Dann mehr Bundesmittel. Der Staat muss noch mehr bezuschüssen, als er es jetzt tut. Oder Reformen, die das Ganze neu aufstellen. Das heißt also im Klartext, der Staat legt das Geld nicht für uns an, sondern zahlt es den aktuellen Rentner direkt aus. Von daher können wir nicht genau wissen, wie viel wir später ausgezahlt bekommen. Das hängt davon ab, wie viele Menschen künftig einzahlen und wie viele Leistungen ausgezahlt werden müssen.
Also wie viele Rentner es gibt.
Genau. Mhm. Julia, war dir eigentlich bewusst, dass die gesetzliche Rente nach oben gedeckelt ist? Selbst wenn du sehr gut verdienst oder hoffst, dass du in der Zukunft sehr viel verdienen wirst, steigt die gesetzliche Rente nicht unbegrenzt mit. Wer mit seinem Einkommen über die Beitragsbemessungsgrenze liegt, zahlt auf den darüberliegenden Teil keine Rentenbeiträge mehr, bekommt dafür später auch keine zusätzlichen Rentenansprüche.
Also richtig viel verdienen bringt für die Rente letztlich dann auch nichts mehr.
Und die Beitragsbemessungsgrenze liegt in diesem Jahr bei 101.400 Euro, zumindest im Westen. Und in vielen Modellrechnungen liegt eine sehr hohe gesetzliche Rente grob im Bereich zwischen 3.100 bis 3.500 Euro noch vor Steuern und Sozialabgaben.
Wir lieben ja Zahlen, also lass uns mal noch ein paar weitere Zahlen anschauen. Also laut Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung in 2024 erhalten Männer im Schnitt knapp 1.400 Euro Rente, Frauen nur rund 1.000 Euro Rente im Monat. Und das ist der Zahlbetrag, zwar schon nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherung, aber noch vor Steuern. Also das erscheint mir jetzt nicht gerade viel.
Und genau das zeigt, warum die gesetzliche Rente allein für viele nicht mehr ausreicht. Wer sich nur darauf verlässt, steuert auf eine Rentenlücke zu. Das ist die Differenz zwischen dem Einkommen, das du im Alter brauchst, um deinen Lebensstandard zu halten, und dem, was dir die gesetzliche Rente tatsächlich auszahlt. Aktuell gilt, die gesetzliche Rente ersetzt heute etwa 48 Euro von 100 Euro eines durchschnittlichen Arbeitseinkommens.
Also weniger als die Hälfte.
Ja, kann individuell natürlich variieren, je nachdem, wie lange man einzahlt und wie viel man eingezahlt hat. Aber das ist alles nach Sozialabgaben, aber noch vor Steuern. Stell dir vor.
Also um den Leben noch weniger.
Ja, um den Lebensstandard im Alter zu halten, braucht man aber in der Regel 70-80% des letzten Nettoeinkommens.
Denn das ist die Lücke dann zwischen den weniger als 50 zu 70-80%.
Genau, richtig. Mhm. Denn später hat man in der Regel weniger Ausgaben, ja, könnte man meinen, vielleicht doch, für, wenn man älter wird und kränker wird.
Die Kinder vielleicht selber Geld verdienen.
Ja, also je nachdem, deshalb ist es alles individuell. Wer im Alter in der eigenen Immobilie wohnt zum Beispiel, das könnte auch helfen, aber man darf es auch nicht vergessen, dass man vielleicht Miete nicht zahlt, aber dafür das Geld fest in der Immobilie hat, und Instandhaltung für die Immobilie kommt noch obendrauf dazu.
Komplett kostenlos ist eine Immobilie ja auch selten. Ja. Also so oder so, die Rentenlücke, die kann schnell eine echt relevante Größenordnung werden. Ne? Weil wenn dir jetzt mal im Ruhestand zum Beispiel 500 Euro im Monat fehlen, dann sind das über 20 Jahre in Summe 120.000 Euro. Und 20 Jahre Ruhestand ist jetzt nicht wirklich eine Seltenheit, weil die Lebenserwartung in Deutschland liegt für Männer bei so knapp 79 Jahre. Wir Frauen werden ja ein bisschen älter. Also bei uns liegt es etwas über 83 Jahre. Also das geht hier nicht nur um ein paar Jahre, wo man dann diese Rentenlücke hat, sondern 15 bis 20 Jahre müssen da schon auch noch irgendwie finanziert werden. Das heißt also, ich glaube, klar ist, Fakt 1, die gesetzliche Rente reicht nicht, um den Lebensstandard im Alter zu halten.
Das deckt sich auch mit aktuellen Umfragen. Laut Altersvorsorge-Report der Deutschen Bank glauben 80% der Befragten, dass die gesetzliche Rente künftig nur noch eine Grundsicherung bieten wird. Und damit rechnet die große Mehrheit nicht mehr damit, ihren Lebensstandard allein mit der staatlichen Rente sichern zu können. Also nichts mit der Hängematte.
Deswegen, also zusätzliche Vorsorge ist daher echt wichtig. Und wenn du diese Lücke schließen willst, solltest du dir vorher vor allem auch die Bausteine anschauen, bei denen Arbeitgeber oder aber auch der Staat bei der Altersvorsorge mithelfen.
Ein gutes Beispiel dafür ist die zweite Säule neben der gesetzlichen Rente, die betriebliche Altersvorsorge. Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, einen Teil seines Gehalts über den Arbeitgeber dafür umzuwandeln. Das können um die 15-20% Zuschuss zu deinem Sparbetrag, manchmal sogar mehr sein.
Was ich vom Arbeitgeber bekomme.
Genau. Mhm. Dazu kommt, die Beiträge werden aus dem Bruttogehalt gezahlt. Das kann heute Steuern und Sozialabgaben senken. Versteuert wird später in der Auszahlungsphase, also nachgelagert. Ganz wichtig, nicht nur Augen auf bei Partnerwahl, sondern auch bei Arbeitgeberwahl.
Ja, sowieso. Also unterm Strich heißt das ja, wenn irgendwo ein Extra drin ist, dann lohnt es sich fast immer, sehr genau hinzuschauen. Denn selbst wenn es nur der Standardzuschuss sein sollte, das sind geschenkte Euros, die man sonst einfach liegen lassen könnte. Also das Geld, was auf der Straße liegt, aufheben.
Auf jeden Fall. Und das gilt nicht nur für die betriebliche Altersvorsorge. Auch in der privaten Vorsorge, also in der dritten Säule, können Förderung und Zuschüsse einen echten Unterschied machen.
Ja, das ist dann der Fakt 2, ne? Also alles, was an Förderung oder Zuschuss drin ist, um die Rentenlücke zu verkleinern, sollte man bei der Altersvorsorge mitnehmen. Bevor wir uns jetzt gleich anschauen, wie der Staat beim neuen Altersvorsorgedepot für die private Vorsorge mithilft, wollen wir uns mal noch die Faktoren Zeit, Inflation und Kapitalmarktrendite anschauen. Denn die gute Nachricht ist, wir haben relativ viel selbst in der Hand.
Und hierzu wollen wir ein eindrucksvolles Rechenbeispiel mit euch teilen. Das ist eine vereinfachte Beispielrechnung mit Annahmen. Kosten und Inflation sind nicht berücksichtigt. Stellt euch vor, ihr legt 1 Euro pro Tag an. Und zwar von der Geburt an bis zum Renteneintritt mit 67.
Also 67 Jahre lang.
Bei angenommenen 6% Rendite im Jahr kann daraus am Ende ein Vermögen von ungefähr 325.000 Euro werden.
Mit nur 1 Euro?
Eine Riesensumme am Ende. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Wir wollen auf das gleiche Zielvermögen kommen, fangen aber erst später an zu investieren. Vielleicht, weil wir uns darüber keinen Gedanken gemacht haben. Was müssen wir also zurücklegen, wenn wir erst mit 25 anfangen, auf die gleiche Summe zu sparen? Das sind 5 Euro pro Tag oder 143 pro Monat. Und lassen wir uns noch mehr Zeit? Fangen wir mit 30 an. Wir müssen mit 30 7 Euro pro Tag investieren, knappe 200 Euro pro Monat. Also nichts mehr 30 Euro, wie wir ganz am Anfang hatten. Und mit 40 wären schon 13 Euro pro Tag, 400 Euro pro Monat. Und mit 50, haltet euch fest, über 30 Euro pro Tag, 920 Euro pro Monat.
Also das Aufholen dieser verlorenen Zeit ist echt schwer zu kompensieren, weil die wenigsten verdienen ja irgendwann mal so das Sechsfache.
Zum 25-Jährigen, zu 50-Jährigen, ja. Der Unterschied im Gehalt ist nicht unbedingt das Sechsfache.
Genau, ne? Also man zahlt etwa 24.500 Euro ein, wenn man bei 0 Jahren anfängt. Und müsste 190.000 Euro einzahlen, wenn man erst mit 50 beginnt, um auf den gleichen Endbetrag zu kommen.
Und genau deshalb ist die eigentliche Botschaft nicht die exakte Zahl, sondern Fakt Nummer 3. Zeit ist einer der wichtigsten Hebel zum Vermögensaufbau. Wer später startet, muss enorm viel mehr Kraft aufbringen, um denselben Effekt zu erzielen.
Und warum ist das so? Weil hier der Zinseszinseffekt seine volle Kraft entfalten kann. Ein sehr, sehr schöner Begriff. Zinseszinseffekt bedeutet einfach, dass deine Erträge, die du mit deiner Kapitalanlage generierst, immer wieder neu angelegt werden und diese Erträge dann selbst auch wieder weitere Erträge erwirtschaften können. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Du pflanzt in deinen Garten einen kleinen Apfelbaum und im ersten Jahr bringt er dir ein paar kleine Äpfel. Du nutzt diese Äpfel, um wieder weitere Apfelbäume zu pflanzen. Das heißt, im nächsten Jahr hast du nicht nur deinen ersten Apfelbaum, der jetzt ja von selbst auch schon gewachsen ist und mehr Äpfel bringt, sondern du hast auch noch die weiteren Apfelbäume von den Äpfeln, die du eingepflanzt hast. Und im nächsten Jahr machst du das immer so weiter. Also das heißt, du nimmst die immer mehr gewordenen Äpfel, die von den immer mehr gewordenen und größer gewordenen Äpfelbäumen resultieren, nicht und isst sie, sondern du nutzt sie immer weiter, um sie einzupflanzen. Und so hast du nach vielen Jahren sehr, sehr viele Äpfel. Das heißt also, die Zeit kann einer deiner größten Hebel sein. Und je früher du anfängst, desto länger kann dann eben auch dein Geld wachsen, umso mehr Äpfel entstehen.
Und damit es ordentlich wachsen kann, braucht es natürlich Rendite. In unserem Beispiel haben wir mit 6% pro Jahr gerechnet. Mhm. Historisch lagen globale Aktienmärkte gemessen am marktbreiten MSCI Welt eher bei 7-8% pro Jahr, trotz zwischenzeitlicher Einbrüche und Krisen. Aber das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft.
Ja, aber eben ohne Rendite gäbe es diesen Effekt in der Form jetzt nicht. Dein Geld würde einfach nicht mit derselben Dynamik wachsen. Das heißt also Fakt 4, für langfristige Altersvorsorge ist der Kapitalmarkt kein nice to have, sondern absolut zentral. Also die Geld unters Kissen legen Methodik reicht hier eben einfach nicht.
Wenn man dieses Beispiel Kapital von rund 325.000 Euro ab Rentenbeginn, was wir gerade ausgerechnet haben, bis etwa dem Alter von 83 Jahren entsprechend der durchschnittlichen Lebenserwartung von Frauen gleichmäßig verteilt, also wenn man davon leben möchte, ergibt sich rechnerisch unter all dem hier getroffenen Annahmen eine monatliche Zusatzgröße von rund 2.600 Euro. Und das ist deutlich mehr als die durchschnittliche gesetzliche Altersvorsorge.
Ja, das ist schon ein signifikanter Betrag. Und es gibt aber auch noch einen weiteren Grund, warum der Kapitalmarkt bei der Altersvorsorge so wichtig ist. Und zwar die Inflation. Denn Geld einfach nur auf dem Konto liegen zu lassen oder, wie ich es eben schon gesagt habe, noch schlimmer, einfach nur unters Kissen. Das mag sich zwar für viele vielleicht ganz gut und irgendwie auch sicher anfühlen, aber über viele Jahre verliert dieses Geld eben an Kaufkraft, weil die Preise steigen, das Geld aber ja eben nicht mit der gleichen Dynamik wächst und so das Geld dann real weniger wert wird. Wer hier mehr wissen möchte, kann sich hierzu gerne unsere Podcast-Folge, und zwar die letzte zum Thema Inflation, anhören. Das heißt also Fakt 5, um die Inflation auszugleichen, muss das Geld mit einer Rendite angelegt werden, die höher ist als die Inflation.
Und siehst du, damit sind wir wieder beim Thema Kapitalmarkt. Und lass mich hier noch einen ganz wichtigen Punkt reinbringen. Wir haben gesagt, Deutschland setzt immer noch sehr stark auf das Umlageverfahren. Aber unsere Nachbarländer im europäischen Vergleich zum Beispiel sind da schon viel, viel weiter und nutzen den Kapitalmarkt als Altersvorsorge. Und wie sich das konkret auswirkt, zeigt die OECD-Studie aus dem Jahr 2025. Diese Studie kann man immer im Internet finden. OECD steht für die Länder, Industrieländer, die zusammen kooperieren. Und diese Studie zeigt oder vergleicht die sogenannte Ersatzquote. Wir erinnern uns, die Ersatzquote zeigt, wie viel meines letzten Einkommens ich später als Rente zurückbekomme. Und für durchschnittliche Verdiener liegt Deutschland aktuell bei etwa 48%. Aber unsere niederländischen Nachbarn dagegen bei mehr als 80%, bei 86% sogar. Was heißt das konkret? Wenn ich vorher 3.000 Euro netto verdient habe, habe 45 Jahre eingezahlt, habe immer zu 100% gearbeitet, dann könnte ich in Deutschland rein rechnerisch mit etwa 1.500 Euro im Monat Rente rechnen, also gesetzlichen Rente. Und das ist ohne zusätzliche Vorsorge. Aber die Rentner zum Beispiel in Niederlanden mit dem gleichen Einkommen können mit deutlich höheren Beiträgen oder Auszahlungen rechnen, die viel, viel näher an ihren Lebensstandard rankommen. Und das ist deutlich mehr als 2.500 Euro. Der entscheidende Unterschied ist, in den Niederlanden gibt es zusätzlich zu der Grundrente eine verpflichtende kapitalgedeckte Säule im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge. Wir erinnern uns, in Deutschland ist die betriebliche Altersvorsorge freiwillig. Was heißt das? Ein Teil der Altersvorsorge wird in der Niederlande am Kapitalmarkt angelegt, zum Beispiel in Aktien. Auch wenn die beiden Systeme nicht 1:1 vergleichbar sind, zeigen die Zahlen, Der Kapitalmarkt kann einen spürbaren Unterschied für die spätere Rente machen. Und bislang hat Deutschland, wie gesagt, einen Bogen um den Kapitalmarkt gemacht.
Aber die gute Nachricht ist, es tut sich endlich auch mal etwas in Deutschland. Und zwar mit dem neuen Altersvorsorgedepot. Das ist heute unser My Financial Buzzword. Und der Start hierfür ist der 1.1.2027. Mit dem neuen Altersvorsorgedepot wird endlich Realität, was komplett Sinn macht. Der Kapitalmarkt wird künftig eine zentrale Rolle in der privaten Vorsorge spielen. Staatlich gefördert und langfristig gedacht. Das ist fast schon revolutionär für Deutschland. Und das Altersvorsorgedepot wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und hierfür haben wir uns unseren Altersvorsorgespezialisten Björn Deyer eingeladen. Björn leitet bei uns in der DWS unter anderem den Bereich Altersvorsorge und ist zudem Vorsitzender des Altersvorsorgeausschusses des BVI. Also Björn ist ein echtes Kaliber, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Björn, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Björn, lass uns zusammen anschauen, ob Altersvorsorge-Depot das Potenzial zum Gamechanger hat und direkt einsteigen. Was kriegen wir vom Staat?
Ja, also ein absoluter Gamechanger in meinen Augen. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, über eine Dekade, dass wir eine Altersvorsorge haben, die kapitalmarktorientiert ist und staatlich gefördert ist. Und wir haben den Nachfolger der Riester-Rente, also wir lösen die Riester-Rente ab, haben ein staatlich gefördertes Produkt, das viel einfacher ist als die alte Riester-Rente. Also ich weiß, ich zahle 1 Euro ein und bekomme darauf beispielsweise bis 360 Euro Einzahlung im Jahr 50 Cent Förderung. Alles, was ich darüber hinaus einzahle, darauf bekomme ich dann 25 Cent Förderung bis 1.800 Euro.
Heißt das, ich kann auch mehr als 1.800 Euro einzahlen?
Ich kann auch mehr einzahlen als die 1.800. Das Ganze hat dann eine andere steuerliche Betrachtungsweise. Ich habe dann den steuerabschirmenden Mantel komplett in der Ansparphase. Also ich zahle keine Steuern, wenn ich zwischen den Fonds umschichte. Und auch im Rentenbezug, also wenn ich das ganze Kapital verfügen möchte, was übrigens bei diesen Überzahlungen zu 100% möglich ist, dann ist das Ganze nur hälftig besteuert mit dem dann gültigen Grenzsteuersatz im Alter.
Gibt es auch Zulagen für Familien mit Kindern?
Ja, es gibt auch Zulagen, also auf die ersten 1.800 Euro, die ich einzahle. Auf diesen Betrag gibt es die Zulage, also es gibt 1 Euro pro eingezahlten Beitrag. Also für 1 Euro, den ich einzahle, wenn ich 300 Euro einzahle, bekomme ich 300 Euro Förderung vom Staat. Und zwar pro Kind. Also wenn ich 2 Kinder habe, bekomme ich dann für 300 Euro Einzahlung dann auch 600 Euro Förderung. Und das ist auch das Neue an dem System, dass ich genau weiß, ich zahle diesen 1 Euro ein und bekomme darauf die Förderung.
Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Das heißt doch konkret, wenn ich 100 Euro einzahle, bekomme ich 50 Euro. Also für die ersten 360 Euro sind es 50%, sprich 180 Euro Zulage. Dann darüber hinaus bis 1.800 Euro gibt es nochmal 25%. Das sind also 360 Euro. Das heißt, in Summe kann ich mir 540 Euro Förderung pro Jahr vom Staat sichern.
Genau, das ist die Grundförderung, die ich bekomme. Dazu kommt dann noch die Zulage für die Kinder, die Kinderzulage. Und das ist das, was ich mindestens bekomme. Additiv sogar noch einen Steuervorteil. Also da gibt es nochmal eine Prüfung vom Finanzamt, der kann auch on top kommen. Das ist nur der Mindestbetrag, den ich vom Staat als Zulage bekomme. Additiv eventuell noch ein Steuervorteil.
Mhm. Und es wird auch schon ab dem 1. Euro gefördert, also ist auch was für Geringverdiener. Und wie du eben gerade gesagt hast, wenn ich jetzt mehr als die 1.800 Euro einzahlen möchte, dann wird es zwar nicht mehr subventioniert, dann kann ich aber eben von diesen Steuervorteilen profitieren, weil ich in der Ansparphase keine Besteuerung habe. Das sind sozusagen diese gesetzlichen Rahmenbedingungen hier. Naja, wie sich das dann so im Einzelfall auswirkt, hängt immer dann später von der persönlichen Steuer- und Lebenssituation ab und ja, kann sich auch in der Zukunft nochmal ändern, ne?
Ist aber im Normalfall dann im Alter tatsächlich vorteilhaft, weil ich dann im Rentenbezug einen geringeren Grenzsteuersatz habe als im Erwerbsleben. Und damit lohnt sich das in den meisten Fällen, nahezu allen Fällen.
Und was muss ich denn überhaupt erfüllen, damit der Staat mir das Geld gibt?
Ja, ich muss erstmal förderberechtigt sein, also zum förderberechtigten Personenkreis gehören. Ein furchtbares Wort, aber wichtig in diesem Zusammenhang. Mhm. Also entweder ganz normaler Arbeitnehmer sein in Deutschland, also hier Steuern zahlend, oder auch Freiberufler, Selbstständige. Und das ist das Neue an dem Thema. Also der Freiberufler, der Anwalt, der Arzt, also wenn ich in einem Versorgungswerk auch einzahle, der kann jetzt auch in diese Riester-Nachfolge einzahlen. Es können Eltern in Erziehungszeiten können einzahlen oder auch pflegende Personen können ebenfalls direkt einzahlen. Und selbst wenn ich nicht zu diesem geförderten Personenkreis, der direkt gefördert ist, gehöre, kann ich auch mittelbar förderberechtigt sein. Also die anderen können dann, wenn der Ehepartner förderberechtigt ist, auch einzahlen in die Verträge.
Okay, also aber direkt förderbar immer dann, wenn ich erwerbstätig bin sozusagen. Das heißt, für Studenten bringt es leider noch nichts.
Ja, also wenn ich im Berufsleben stehe, für die Studenten und alle anderen, die eben nicht genannt wurden, dann eben nicht direkt, nur indirekt.
Okay. Und muss ich da irgendwie jedes Jahr immer wieder was Neues beantragen oder richte ich das einmal ein und dann läuft das automatisch?
Ja, also ich richte es einmal ein, dann läuft es automatisch durch. Also ich muss jetzt nicht jedes Jahr einen neuen Antrag stellen, sondern die Förderung bekomme ich dann automatisiert.
Und welche Anlagen werden gefördert? Kann ich dann selbst aussuchen, in was ich investiere? Sind das ETFs, Fonds oder einzelne Anlagen? Kannst du da ein bisschen mehr Flavor uns geben?
Ja, wir müssen erstmal differenzieren. Also es gibt grundsätzlich das Standardprodukt im Altersvorsorgedepot. Also das sind dann standardisiert, egal wer der Produktgeber ist, sind das dann zwei Fonds, in die investiert werden kann, mit einem festen Algorithmus, der erstmal vorgegeben ist. Also ein Aktien- und ein Rentenfonds dann im Normalfall, in die investiert werden.
Mit festem Algorithmus meinst du, wie viel Prozent man im Aktienfonds hat und wie viel Prozent man im Rentenfonds hat?
Genau, also erstmal ist man dann im Aktienfonds allokiert und wird dann gegen Rentenbeginn dann umgeschichtet mehr in den Rentenfonds. Mhm. Das ist erstmal das grundsätzliche, die Differenzierung, das ist das Standardprodukt, das kann dann abgeschlossen werden. Es kann darüber hinaus aber auch eine Variante abgeschlossen werden, in der ich dann eher selbst entscheide, beziehungsweise mit meinem Berater entscheide, welche Fonds, welche ETFs ich auswählen möchte. Da bin ich sehr viel freier. Dazu gibt es auch die Möglichkeit, noch ein Produkt zu wählen mit Garantien. Aber insgesamt von den Anlagen bin ich relativ breit aufgestellt. Also ich kann in ETFs, in Fonds anlegen, ich kann in Anleihen anlegen, bin da relativ breit aufgestellt. Was ich nicht kann, ist in Einzeltitel, also in einzelne Aktien zu investieren. Das geht nur über das Vehikel des Fonds, des ETFs.
Und kann aber auch Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, auch über ETFs oder auch über aktive Fonds kann ich auch investieren. Was ja auch anders ist als bei vermögenswirksamen Leistungen zum Beispiel, wo nur Aktien Investments gefördert wurden.
Über die Fonds indirekt ist das dann auch möglich, ja. Oder eben direkt dann auch in die Anleihen, in die Staatsanleihen, das wäre dann auch möglich.
Okay. Und wie flexibel ist das Altersvorsorgedepot? Also darf ich auch zwischendrin, wenn ich es jetzt quasi selber mache und nicht dieses Standarddepot nehme, kann ich dann auch zwischendrin umschichten und auch mal den Betrag ändern?
Also das ist sehr flexibel. Ich zahle dann auch die Gebühren nur auf die eingezahlten Beträge, kann umschichten zwischen den Produkten, die ich ausgewählt habe, kann auch den Anbieter wechseln, wenn ich das möchte. Das Ganze ist also sehr, sehr flexibel. Wenn ich mal in einer Phase bin, in der ich weniger einzahlen möchte, ist das auch flexibel. Möglich, kann dann weniger einzahlen, kann meine Einzahlung im Altersvorsorgedepot erhöhen.
Okay, also das hört sich jetzt für mich als Multi-Asset-Fondsmanagerin natürlich richtig super an, dass man auch zwischendurch flexibel umschichten kann. Das heißt, ich kann letztlich auch selbst entscheiden, dass ich vielleicht zum Ende meiner Ansparphase dann eben das Aktieninvestment ein bisschen reduziere und dafür das Anleiheinvestment etwas erhöhe. Wer hierzu vielleicht auch nochmal mehr wissen möchte, kann sich auch unsere Multi-Asset-Folge nochmal anhören.
Das ist eben das Schöne, die neue Flexibilität an den Produkten, die wir jetzt sehen, vor allen Dingen ohne den Garantiezwang. Zumindest, wenn es nicht gewählt wird. Ja.
Björn, erklär mal das Wort Garantien. Warum ist das wichtig und worauf sollen die Anleger achten?
Ja, also zum einen die Bruttobeitragsgarantie, so heißt es eigentlich richtig in der neuen Welt. Also die eingezahlten Beiträge sind zu Beginn der Auszahlphase zu 100% garantiert. Genau zu diesem Zeitpunkt muss also der Produktgeber, der Anbieter sicherstellen, dass alle eingezahlten Beträge mindestens vorhanden sind. Regelmäßig wird das mehr sein, aber das ist die echte Garantie, die dort ausgesprochen wird. Das ist die eigentliche Bruttobeitragsgarantie.
Dass man quasi keinen Verlust erleiden kann.
Genau, dass man keinen Verlust auf seine eingezahlten Beiträge erleiden kann.
Aber Garantien können langfristig Renditechancen begrenzen. Deshalb haben Anleger künftig mehr Wahlfreiheit.
Genau, diese Wahlfreiheit ist ein elementarer Bestandteil der Reform für die Kundin, den Kunden, der eine hohe Kapitalmarktpartizipation, eine hohe Teilhabe möchte an den Weltbörsen, für den kann es besser sein, eben auf diese Garantien zu verzichten, da dadurch die Aktienquoten in den Depots wahrscheinlich höher sind. Und der Kunde, der sagt, ich möchte doch lieber alles garantiert haben, wirklich hart garantiert haben, der ist vielleicht in einer Produktwelt besser aufgehoben mit wirklich hundertprozentigen Bruttobeitragsgarantien.
Wer sozusagen auf die Garantie verzichtet, hat eine höhere Kapitalmarktpartizipation, also kann letztlich auch auf höhere Renditen hoffen, hat aber eben auch höhere Risiken.
Genau.
Lass uns auf die Auszahlungsphase schauen. Welche Optionen gibt es da und wann beginnt diese Auszahlungsphase?
Die Auszahlungsphase beginnt frühestens dann mit 65 beziehungsweise spätestens dann mit 70. Und da gibt es grundsätzlich zwei Optionen. Entweder ich wähle eine lebenslang und dann auch lebenslang garantierte Rente oder ich wähle einen sogenannten Auszahl- beziehungsweise Entnahmeplan. Der zahlt dann, das wähle ich dann selbst, bis 85 oder ein Alter, was darüber liegt, aus. Kann auch 90, 92, je nachdem, was ich dann möchte, kann dann hier einen Entnahmeplan wählen, der dann im Normalfalle mehr monatlich auszahlt, aber eben nicht lebenslang garantiert. Und es wird einen Bedarf an beidem geben. Es gibt denjenigen, der möchte hart garantiert die lebenslange Rente haben. Es wird aber auch den geben, der möchte einen Entnahmeplan, der vielleicht etwas mehr auszahlt, aber dann eben nicht zwingend lebenslang.
Aber das heißt, ich kann nicht ab 65 mir das Ganze auszahlen lassen?
Das ist nur möglich, wenn ich 30% entnehme bei dem Geförderten, also alles bis 1.800 Euro. Da kann ich 30% entnehmen zu Rentenbeginn.
Auf einmal, auf einen Schlag.
Auf einen Schlag. Der Rest geht dann zwingend in den Entnahmeplan oder in die Leibrente dann. Oder das Kapital, was mehr eingezahlt wurde als die 1.800 Euro, wir nennen das die Überzahlungen, das kann dann zu 100% verfügt werden zu Rentenbeginn dann auch sofort.
Und diese, wie hast du es genannt, Leibrente, wie kann ich mir das vorstellen? Streckt man das auf 10 Jahre, auf 20 Jahre? Kann man sich das aussuchen? Wie funktioniert das?
Die lebenslange Rente oder Leibrente, die zahlt dann wirklich ein Leben lang. Und da gebe ich kein Datum vor, bis zu dem beispielsweise wie beim Entnahmeplan die Auszahlung laufen soll, sondern das zahlt dann wirklich lebenslang. Deswegen auch Leibrente.
Okay. Jetzt waren wir irgendwie ja schon so ein bisschen bei diesem Thema, wie lange man das kriegt. Das ist nicht so ein schönes Thema, aber was passiert denn, wenn ich vorzeitig sterbe? Ist dann das Altersvorsorgedepot auch vererbbar?
Ja, das Altersvorsorgedepot ist grundsätzlich vererbbar. An die Ehepartner, wenn die einen eigenen Altersvorsorgevertrag dann haben, ist das förderunschädlich übertragbar. Das heißt, ich behalte bzw. Die Erben bekommen dann, die Erbin, der Erbe bekommt dann auch weiterhin den Steuervorteil und die Zulage, wenn das gezahlt wurde, muss also nicht zurückgezahlt werden. Alle anderen Erben, auch an die ist es vererbbar, aber die müssen dann den Steuervorteil und die gezahlten Zulagen zurückzahlen.
Okay. Kosten sind bei langfristiger Vorsorge ein wichtiges Thema. Gerade bei Altersvorsorge von 30 oder 40 Jahren machen Kosten enorm viel aus. Sie entscheiden mit darüber, was am Ende wirklich rauskommt. Ich habe von dem Kostendeckel gehört. Kannst du uns erklären, was bei dieser Reform so anders ist?
Also der Kostendeckel greift tatsächlich ausschließlich auf das vorhin beschriebene Standardprodukt, also das Produkt, in dem diese beiden Fonds vorgegeben sind. Hier greift ein Kostendeckel von 1%. Das heißt, die jährlichen Kosten dürfen 1% nicht übersteigen in dem Produkt. Und da sind wirklich alle Kosten dann auch enthalten. Daneben sind ja aber auch andere Anlagemöglichkeiten, die sehr breit aufgestellt sind, möglich, wo ich auch aus einem breiten Fondsuniversum, aus einem breiten ETF-Universum auswählen kann. Hier gibt es diesen Kostendeckel von 100 Basispunkten, 1% nicht. Also die Kosten sind ein wichtiger Bestandteil, auf die man schauen muss. Da soll man auch vergleichen. Man soll aber genauso auch darauf schauen, wie ist die Produktqualität, wie ist vielleicht auch die Qualität, wenn ich eine Beratung in Anspruch nehme, wie ist die Qualität der Beratung. Also einen reinen Kostenvergleich, davon würde ich dann doch abraten, sondern wirklich auch die Produktqualität und die Qualität der Beratung auch mit einzubeziehen.
Also genau hinschauen lohnt sich.
Absolut.
Eine abschließende Frage habe ich noch, denn ich glaube, viele fragen sich jetzt sicher, du hast ja anfangs auch schon mal das Wort Riester genannt. Was ist denn eigentlich mit den bestehenden Riester-Verträgen? Kann man grundsätzlich diese Riester-Verträge jetzt ins Altersvorsorgedepot wechseln? Und was passiert dann eigentlich mit der bisherigen Förderung?
Ja, also man kann das neue Förderregime, wie wir es nennen, wechseln. Das ist möglich. Wenn ich das tue, also angenommen, ich habe einen Altvertrag und schließe einen neuen Vertrag ab, also man kann auch zwei Verträge haben, sind dann beide automatisiert in der neuen Förderwelt. Ich kann aber auch meinen Altvertrag übertragen ab 01.01.2027 in die neue Welt, partizipiere dann auch von der neuen Förderung. Das ist in vielen, vielen Fällen vorteilhaft. Es gibt aber auch Fälle, da ist es nicht vorteilhaft zu wechseln. Also gerade bei eher geringeren Einkommen ist es nicht zwingend immer vorteilhaft, in die neue Förderwelt zu wechseln. Das sollte man sich dann ganz genau anschauen und gegebenenfalls auch dann nochmal eine Beratung in Anspruch nehmen, wo man dann tatsächlich auch beides vergleicht, also neue Förderwelt, alte Förderwelt, ob sich das dann auch wirklich lohnt, in das Neue zu gehen. Aber in den meisten Fällen ist es absolut vorteilhaft, ins neue Förderregime zu wechseln.
Okay, also was im Einzelfall jetzt geeignet ist, ne, das hängt immer am Ende von der persönlichen Situation ab und auch der Risikoeinstellung und eben auch den eigenen Zielen. Björn, vielen Dank, dass du hier warst. Das war super spannend. Ich könnte noch, ehrlich gesagt, 100 Stunden weiterfragen. Das würde nur jetzt hier und heute den Rahmen sprengen. Vielen Dank für deinen Deep Dive zum Altersvorsorgedepot. Wir packen euch die Infos auch in die Shownotes und auch auf unserer Webseite gibt es noch allgemeine Infos rund um das neue Altersvorsorgedepot. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ihr selbst in puncto Rente steht, schaut euch mal euren Rentenbescheid an. Den bekommt jeder, der mindestens 5 Jahre eingezahlt hat, einmal im Jahr zugeschickt. Oder nutzt einfach die digitale Rentenübersicht. Dort kann man sich mit dem Ausweis, also diesem neuen elektronischen Ausweis, ganz einfach, oder wenn man den nicht hat, so wie ich, nicht so einfach, aber wenn man ihn hat, dann kann man sich einfach anmelden. Und da sieht man dann auf einen Blick, was aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge bisher alles zusammenkommt.
Und das ist vor allem deshalb hilfreich, weil du dort nicht nur deine Ansprüche siehst, sondern auch mögliche Lücken entdecken kannst. Zum Beispiel, wenn Ausbildungs- oder Erziehungszeiten fehlen. Nachtragen ist super wichtig. Und auch wenn der Rentenbescheid auf den ersten Blick nach Zahlensalat aussieht, für den Einstieg sind eigentlich 3 Werte entscheidend. Was du bisher aufgebaut hast, was du ungefähr erwarten kannst und wenn du so weitermachst und wie sich das verändert, wenn du früher oder später in die Rente gehst.
Es ist hier wichtig zu verstehen, dass die Renteninformation Bruttowerte zeigt, von denen dann in der Realität noch Steuern und auch die Beiträge zur Krankenversicherung abgehen können. Außerdem, mein Lieblingsthema, ist die Inflation in diesen Werten oft nicht berücksichtigt. Das heißt also, die Kaufkraft dieser Beträge wird in Zukunft wahrscheinlich geringer sein als das, was man jetzt heute so auf dem Papier sieht.
Und diesen Wert muss man dann mit deinem voraussichtlichen Bedarf im Alter gegenrechnen. Erst aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich deine Rentenlücke, also das, was später voraussichtlich noch fehlt. Lass uns zum Schluss die 5 wichtigsten Punkte festhalten.
Erstens, die gesetzliche Rente ist ein wichtiges Fundament, aber sie reicht oft nicht alleine aus.
Zweitens, Förderungen und Zuschüsse, ob vom Arbeitgeber oder vom Staat, sollte man auf keinen Fall liegen lassen.
Drittens, Zeit ist einer der größten Hebel beim Vermögensaufbau.
Viertens, um Inflation auszugleichen, muss dein Geld eine Rendite erzielen, die über der Inflationsrate liegt.
Fünftens, für die langfristige Altersvorsorge spielt der Kapitalmarkt eine zentrale Rolle. Und das hat jetzt endlich auch die Politik erkannt, zum Beispiel mit dem neuen Altersvorsorgedepot.
Und damit du deine Ruhestand-Hängematte später genießen kannst, solltest du jetzt vom Wissen ins Handeln kommen.
Dafür such dir einfach einen Buddy, mit dem du das zusammen machst. Such dir jemanden, mit dem du dich vielleicht nicht täglich, aber doch mindestens wöchentlich einmal über deine Finanzen austauschst. Mach dir einen festen Termin für deinen Finanzcheck-in und hol dir Unterstützung. Lass dich beraten, wenn du merkst, dass du noch Fragen hast oder Orientierung brauchst. Wichtig ist nicht Perfektion. Wichtig ist, dass du Schritt für Schritt ins Handeln kommst. Bleibt investiert, bleibt inspiriert und vor allem bleibt dran.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
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 Noch ein paar Hinweise zum Schluss. Wir machen in diesem Podcast keine individuelle Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung und wir geben auch keine Empfehlung für eine bestimmte Vorsorge- oder Anlagelösung. Unsere Angaben sind vereinfacht und können nicht jeden Einzelfall abbilden. Ob und was für dich sinnvoll ist, hängt immer von deinen persönlichen Zielen, deiner finanziellen Situation, deinem Anlagehorizont, deiner Risikobereitschaft und deinen steuerlichen Verhältnissen ab. Kapitalmarktanlagen sind mit Risiken verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Renditen sind nicht garantiert und auch Verluste sind möglich. Dazu kommt, gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich ändern. Informiere dich deshalb vor einer Entscheidung auch über die aktuellen Bedingungen und hol dir bei Bedarf fachliche Beratung und hör vor allem immer unseren Podcast.